Hallo liebe HörerInnen, hier ist wieder eine neue Folge von Erzähl mir mehr und auch heute begrüße ich wieder Sarah. Hallo Sarah.
Hallöchen, hallo an alle da draußen und hallo liebe Christopher.
Ja, schön, dass wir uns wieder für eine neue Folge treffen. Ich bin schon ganz gespannt, weil ich mich heute zurücklehne und du was mitgebracht hast.
Ich habe dir einen bunten Strauß Zeug mitgebracht, wobei wir uns heute gar nicht so sehr über die Bands im Einzelnen unterhalten, sondern ein bisschen mehr über ihre Funktion sprechen.
Okay, also ich nehme schon mal mit, es wird eine Multiband-Folge.
Das wird ein bisschen bunt.
Und was heißt Funktion?
Ich fall gleich mal mit der Tür ins Haus und frag dich, was hältst du von Vorbands?
Schwierig. Also ich war neulich auf einem Konzert, bei dem es natürlich eine Vorband gab und hatte so den Eindruck, oh, da haben sie wieder jemanden hingesetzt. Und also ich finde es immer schwierig, wenn das größere Bands sind, weil die irgendwie mit so einer Aura kommen und dann ist dann halt so ein Riesenpublikum. Und häufig spielt dann eine Vorband, die nicht die Erfahrung hat, vor so einem Riesenpublikum zu spielen. Und dann kann das manchmal so ein bisschen fehl am Platz wirken oder auch so ein bisschen verloren. Mhm. Wenn das jetzt kleinere Sachen sind von Bands, die vielleicht nicht 20.000 Leute vor sich haben, dann funktioniert es häufig viel besser. Und dann habe ich auch schon interessante Bands mal entdeckt.
Bei mir liegt der Fall noch ein bisschen anders, weil für mich so ein Gang ins Konzert ja immer ein bisschen anstrengend ist. Ich bin ein ganzes Stück kleiner als du und ich sehe, wenn ich so mittendrin stehe, hauptsächlich Bäuche und Ärsche. Und ja, wenn ich das noch 2 Stunden länger sehe, ist es halt für mich tatsächlich anstrengend, weil man wackelt da ja immer so von einem Bein aufs andere, um irgendwo die Lücke zu finden, wo man mal kurzzeitig durchgucken kann. Und wenn es halt 2 Vorbands zum Beispiel gibt, dann habe ich das halt, und man möchte sich ja dann auch nicht allzu sehr wegbewegen, wenn man schon mal irgendwie einen gängigen Platz gefunden hat, dann stehe ich dann halt dort noch länger und deswegen bin ich da oftmals angefressen von Vorbands.
Also du bist froh, wenn du dir wenn du einfach spät genug kommst, dass du die nicht sehen musst.
Naja, das Ding ist, das habe ich auch schon probiert, aber dann stehst du halt wirklich sehr, sehr am Rand. Wenn die Hütte richtig voll ist, dann hast du ja kaum eine Chance, dich dann noch irgendwo dort zu positionieren, wo du was mitkriegst. Also entweder du stehst halt weit hinten oder oben, dann klingt's scheiße, oder du stehst halt am Rand und siehst halt so gar nichts. Ich bin ja Verfechterung der Idee, dort irgendwie so ein Inner Circle für Leute unter 1,60 einzurichten. Aber auf mich hört ja
noch
immer mein Kind.
Einfach so ein zweites Podest, mitten in der Mitte, so als Insel, dann hat man auch den besten Sound.
Naja, ich war gestern in Leipzig gewesen, im Felsenkeller, und die haben eine Schüssel in. Ist halt, Vorderbühne ist tiefer und rechts und links und hinten ist höher, und das war dann wieder ganz angenehm. Da habe ich dann doch was gesehen. Es klang nicht super, super, kann aber auch an der Hütte selber gelegen haben, weiß ich nicht so genau.
Also ist so ein bisschen wie im Theater dann, ohne Sitzer.
Genau.
Okay, cool.
Wobei halt ja trotzdem 4 Stunden stehen an manchen Tagen anstrengender ist als an anderen.
Glaube ich.
Mir geht es aber auch so, ich habe da im Laufe meiner Konzertgängerinnenkarriere durchaus Bands erlebt, wo ich gesagt habe, das ist aber doch cool, schön, dass ich das mitgenommen habe, und davon habe ich dir welche mitgebracht heute.
Okay, also das Thema ist Vorbands, die du durch Zufall entdeckt hast oder durch ihre Funktion als Vorband entdeckt hast.
Na, Vorbands, die cool sind, weil ein paar kannte ich dann trotzdem schon.
Cool, ich bin gespannt.
Also, wir fangen an mit, ist noch gar nicht so lange her. Wir beziehen uns jetzt auf die Folge 13, auf Igor. Hat mich dir ja lang und breit erklärt, warum die so sehr cool sind und überhaupt.
Ja.
Und auch die reisen mit Vorbands. Ich habe sie ja jetzt 2-mal gesehen mit unterschiedlichen Vorbands. Jetzt im Februar hatten sie 2 Bands dabei gehabt. Das eine war so eine Metal-Punk-Geschichte, wo ich so nach dem 3. Lied gedacht habe, ja, jetzt ist aber mal wieder Schluss mit lustig. Dann kam dazu eine Truppe auf die Bühne. Das waren so alles gestandene ältere Herren. Und die haben ganz schön vom Leder gezogen. Also das war so eine Rock-Metal-Geschichte. Sehr rhythmisch, sehr, sehr tricky auch. Also weißt du, so, wo du nicht so gleich ohne weiteres mitzappeln kannst, weil du so gar nicht so diesen richtigen Rhythmus irgendwie hinkriegst.
Erstmal verstehen musst, was da überhaupt passiert.
Einen sehr fleißigen Drummer. Die waren total witzig. Die sind aus Edinburgh und nennen sich Dune. Schreiben sich allerdings mit einem V statt einem U, also so wie bei Bulgari. Und sind sehr, das habe ich mir dann hinterher raus recherchiert, Science-Fiction-affin.
Genau, ne, ich habe mich das schon gefragt, ob das irgendwie in Bezug zu diesem Science-Fiction-Epos hat.
Genau, und die waren tatsächlich so klasse, dass ich dann auch gleich vom Stand weg eine CD gekauft habe. Die waren auch so klasse, dass sie CDs dabei hatten. Das ist ja heutzutage auch nicht mehr so selbstverständlich.
Aber das heißt, du hast auch noch ein Abspielgerät dafür.
Ja, ich habe ein Auto und ich habe ein Lesegerät.
Ja. Ja, das ist ja schon mal was. Also eigentlich haben wir in einem zukünftigen Podcast nochmal die Chance, über Medien zu sprechen. Ich finde ja die CD gar nicht so schlimm, weil die hat auf jeden Fall mal sehr gute Audioqualität, weil es das erste digitale Medium war und schon sehr frühzeitig irgendwie eine hohe Qualität erreicht hat. Aber das lass mal lieber für jetzt sein. Ich bin eigentlich eher gespannt, ob ich jetzt was hören kann.
Ich spiele dir was vor, und zwar aus dem Album Voidkind von 2024, also relativ frisch. Das ist auch das Letzte, was sie bisher gemacht haben. About the Perfect Soul nennt sich das.
Okay, cool. Ich freue mich drauf.
Heute bist du ja derjenige, der am Morgen ran musste zum Aufnehmen. Bist du munter?
Völlig. Also bei dem Brett kann man nur munter sein. Es hat mich jetzt zwar noch nicht so direkt zum Tanzen eingeladen, und ich kann mir schon vorstellen, dass man da ein bisschen länger braucht, aber wach wird man da auf jeden Fall. Ja.
Aber nicht schlecht, oder?
Völlig. Also ich könnte mir die auch als Hauptband vorstellen.
Ja.
Und wenn ich die als Vorband gesehen hätte, dann hätte ich mir sicher auch sofort eine CD gekauft oder irgendeinen anderen Tonträger. Also kann ich mir sehr gut vorstellen, ja.
Naja, man überlegt ja immer, wie es dazu kommt, welche Band am Ende begleitet, ne? Und hier habe ich mir tatsächlich gedacht, du musst ja immer irgendwas suchen, was an so eine Band wie Igor, die so raussticht, weil sie so experimentierfreudig ist. Dann brauchst du ja trotzdem auch irgendwas, was nicht normal ist, also oder nicht radiotauglich ist.
Ja, na, ich frage mich immer, ob die Bands das selber auswählen, wer mit ihnen auf Tour kommt, oder ob das dann irgendeine Plattenfirma oder irgendeine Touring-Agency oder so macht. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn Bands das selber aussuchen, dass sie ja vielleicht auch so ein bisschen nach eigener Inspiration und nach eigenem Geschmack aussuchen.
Na, ich denke, dass es unterschiedlich ist. Also man kennt es ja so von manchen Bands, die dann einfach ihre Buddies mitnehmen. Das, was ja vielleicht auch nicht die schlechteste Überlegung ist.
Ja.
Dann habe ich auch schon überlegt, ob nicht eventuell dann so die Plattenfirmen sagen, naja, wir müssen mal gucken, ob wir noch irgendwas da haben, was wir gerne pushen wollen. Aber die sind nicht beim gleichen Label. Also von daher vermute ich mal, dass in dem Fall vielleicht auch die Leute von Igor da so sich ein Mitspracherecht rausnehmen und gucken, was da passt. Weil also gerade Dune auch sehr, sehr festivalaffin ist, und man hört sie da oft, vielleicht sind die sich da auch schon mal begegnet. Wissen tue ich es natürlich nicht.
Ja, was mir jetzt so eingefallen war, du hattest gemeint, die werden schon ein bisschen älter. Ich weiß nicht, ob man das raushören kann, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es eine Band ist, die, keine Ahnung, wo die Mitglieder schon deutlich älter sind, sondern das hat mich eher an was Frisches, an was Junges erinnert. Hast du eine Ahnung, in welchen Projekten die vorher gespielt haben?
Nee, kann ich dir nicht sagen. Also ich weiß, die gibt es seit 2013.
Ja.
Ich weiß, dass das irgendwie in hängengebliebener Franzose und in eingeborener Schotte gegründet haben.
Okay.
Aber mehr weiß ich auch nicht, also wo die tatsächlich herkommen.
Okay.
Das ist ja auch bei diesen kleineren Bands, die nicht ganz so fame sind, auch manchmal ganz schön schwierig, da rauszufinden.
Ja, klar. Aber auf jeden Fall sehr spannend. Also ich denke schon, dass man über Vorbands auch interessante neue Bands sehen kann. Vielleicht ist es tatsächlich eine Sache, wie das kuratiert ist oder wer das auswählt und nach welchen Kriterien jemand das auswählt.
Ich habe mich ja tatsächlich auch gefragt, ne, was macht eine Band wie Igor so vorneweg? Ich meine, wir wissen alle, dass Vorbands immer eher bescheiden abgemischt sind. Manchmal habe ich auch so das Gefühl, dass auch sozusagen man sich Bands aussucht, die nicht ganz so gut sind. Wobei ich mich dann frage, warum ich mir das als Publikum anhören muss. Aber das war jetzt in dem Fall bei Igor gar nicht so gewesen. Also zumindest die Dune waren sehr, sehr unterhaltsam gewesen. Ja,
das ist so eine Stelle, da bräuchte man wahrscheinlich mal einen Experten so aus diesem Musikgeschäftsteil, ob das wirklich so ist. Also ob da wirklich so viele Gründe dann eine Rolle spielen. Ich hätte so daran denke, wenn ich mal selber irgendwie Musik gemacht habe und irgendwo aufgetreten bin, dann war das Level oder das Feld sowieso, sagen wir mal, einigermaßen gleich und dass du eher das Gefühl hast, okay, wenn jemand vor oder nach dir spielt, dann sind das Freunde, Kolleginnen von dir und du freust dich einfach, wenn die was Interessantes machen. Also das ist da gar nicht so das Konkurrenz, aber da bin ich in diesem Geschäftsteil nicht drin und habe keine Ahnung, wie das dann auf einem gewissen Level ist, wo dann andere... Wo dann
ja, ohne dir zu nahe treten zu wollen.
Ja, das ist schon klar. Also ich meine...
Ich denke, da gibt es einfach Unterschiede. Also das sind ja so diese Veranstaltungen, von denen du sprichst, wo man ja quasi auch als Gast hingeht und sagt, mal gucken, da sind so und so viele Leute oder Bands oder wie auch immer,
genau.
Projekte und wir gucken einfach mal, was es da insgesamt so gibt. Aber wenn man für einen einzelnen Act bezahlt, weil man eben den sehen will und kriegt was obendrauf, ist es, glaube ich, nochmal eine andere Hausnummer.
Und deswegen fände ich das so spannend zu wissen, wie viel Mitspracherecht da die einzelnen KünstlerInnen noch haben, weil die sicher auch ein Interesse haben, was zu sehen, was sie spannend finden, aber dann vielleicht andere Aspekte eine Rolle spielen.
Naja, ich vermute, das hängt auch so ein bisschen ab von deinem Status als Band oder KünstlerIn und wie du mit deiner Plattenfirma kannst. Da gibt es bestimmt auch total unterschiedliche Herangehensweisen.
Ich finde ja die spannendste Herangehensweise, wenn du selber als deine eigene Vorband spielst. Kennst du das?
Mhm. Ja, na klar.
Also es gibt ja Bands, die haben irgendwie Nebenprojekte und spielen dann mit ihrem eigenen Nebenprojekt als Vorband. Das finde ich auch eine besonders witzige Geschichte.
Ich glaube, wir hatten es das letzte Mal rausgelassen, aber diesmal sind wir wieder so weit. King Crimson.
Ja.
Haben das natürlich gemacht.
Ach so, okay. Wie heißt deren Nebenprojekt?
Also es gab, ich habe die auch mehrmals gesehen, es gab dieses California Guitar, weiß ich gar nicht mehr, Trio oder wie die sich nannten. Und es gab auch The League of Crafty Guitarists. Das sind alles so Abkömmlinge von Robert Fripp, die vorher gespielt haben und zwar überpünktlich vorher.
Okay. Also während alle noch in der Schlange gestanden
haben. Ja. Du warst halt dann irgendwie, denkst, naja, ich kann noch mal pullern gehen oder so, ne? Oder Bierchen ist noch drin und dann klimperte das da auf einmal schon im Saal. Das war... Ja, so sind sie. Die haben halt auch einen Status, ne, den jetzt nicht, wo nicht alle Bands hinkommen.
Ja, völlig.
Aber du hattest bestimmt was anderes im Hinterkopf gehabt, oder?
Nee. Also ich kenne schon so Projekte. Also was ich im Hinterkopf hatte, ich kenne das von Philipp Boa, der ja eher so, ich würde sagen, im Indie zu Hause ist. Mhm. Und der hatte auch eine Zeit lang eine Metal-Band und hat mit der im Vorprogramm von sich selbst gespielt.
Also der hat dann zweimal am Abend gespielt hintereinander?
Genau, also er hat als Philipp Boa in The Voodoo Club als Haupteck gespielt und hat aber auch mit seiner Metalband Voodoo Cult als Vorband gespielt.
Mal sauer verdientes Geld.
Ich weiß gar nicht mehr, ob er in der auch gesungen hat oder ob er in der nur Gitarre gespielt hat, das weiß ich. Ich glaube, der hat auch gesungen und Gitarre gespielt. Aber es waren auf jeden Fall, war nur er die Schnittmenge. Ansonsten waren das dann andere MusikerInnen.
Und fetzt das als Fan, wenn man die doppelte Ladung kriegt?
Geht so. Ich kann beide Projekte genießen. Ich glaube, dann fetzt das. Aber die waren halt musikalisch auch so sehr unterschiedlich, dass das, glaube ich, schwierig ist, wenn du jetzt wirklich straffer Fan bist und ja, die Art von Musik liebst, dann was komplett anderes zu bekommen, weiß nicht, kann schwierig sein, glaube ich.
Naja, das war bei King Crimson, also die League of Crafty Guitarists, erinnere ich mich, das war okay, aber das war halt so Edelgefrickel, ne? Das musste dann auch wollen.
Ja, ich kann mir vorstellen, irgendwie so Künstler wie Frank Zappa, die haben da bestimmt auch sowas. Da habe ich immer das Gefühl, dass da auch die Namen, die er für seine Begleitbands hatte, dass die ins Tausende sich ausgefächert haben. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass der auch sowas gehabt hat, oder?
Na, weißt du, wir hatten da schon mal drüber gesprochen. Und zwar Alex Harvey, du erinnerst dich, voriges Jahr?
Ja.
Der hat ja supported, und zwar auf der Amerika-Tour von Chess Hotel, was so halbwegs funktioniert hat.
Ja.
Und auch für Frank Zappa, was ja eigentlich so aus unserer heutigen Sicht gut gepasst hat, weil das ja beides Entertainer waren, was ja komplett nach hinten losgegangen ist, was überhaupt nicht funktioniert hat, weil diese Zappa-Fans ja eher so sich als elitär intellektuell verstanden haben und Alex Harvey halt so ein Clown war, ein Prolet war. Das hat irgendwie gar nicht funktioniert und wir würden heute sagen, wäre doch klasse.
Ja, also eher so Kneipen-Entertainer versus Hochkultur-affines Publikum. Ja, spannend. Aber das heißt, du bist auch demnächst mal auf einem richtigen Konzert oder auf einem Solo-Konzert von Dune.
Also wenn sich die Möglichkeit ergibt, würde ich das durchaus machen. Also ich muss zugeben, jetzt das Album, es ist okay, aber das war live auch nochmal irgendwie so ein bisschen rauer, ungeschliffener. Hat mir live sogar noch besser gefallen.
Na gut, das ist ja ein Effekt, also den hatte ich tatsächlich schon häufiger bei Bands, nicht nur bei Vorbands, dass ich das Gefühl hatte, ich habe mir auf dem Konzert eine Platte gekauft und die sind aber live irgendwie viel, viel besser. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass viele Bands im Studio quasi alle Instrumente einzeln aufnehmen und es entscheidend ist, wie gut gemischt wird, dass diese Dynamik irgendwie trotzdem noch da ist und dass es manchmal einfach irgendwie also lebendiger klingt und mehr Dynamik da ist, wenn sie halt alles live einspielen, was heutzutage im Studio nicht mehr so üblich ist.
Das Witzige ist, ich habe jetzt als nächstes auf meinem Zettel stehen in eine Band, die auch Igor supported hat.
Okay.
Und zwar im Herbst, also bei Teil 1 seiner Europa-Tournee. Und da ist es genau andersrum. Ich finde, dass auf Album besser klingt und mir viel mehr Spaß macht als live.
Okay.
Und auch darüber haben wir schon geredet. Es ist irgendwie ein Tag, wo sich ganz viele Kreise schließen. Du erinnerst dich daran, Master Boot Record?
Ja.
Da hat man ja auch über dessen Vorband, beziehungsweise über dessen Kumpel Otto gesprochen, Rotten Bit, der als Chiptuner ganz witzige Sachen macht. Und Master Boot Record ist zwar auch eine einzelne Person, Victor Love oder Love, ich weiß es nicht, aus Italien, der für sich in Anspruch nimmt, er macht Computer Metal. Das heißt, er erzeugt das tatsächlich auch auf so eine Chiptune-Art, alles am Computer, die ganze Musik. Live steht er allerdings am Bass auf der Bühne und hat sich noch einen Schlagzeuger und einen Gitarristen-Darsteller, ich nenne es gerne so, ich bin ihn entspannt, eingekauft. Naja, das ist so ein Fünf-Frisuren-Hengst, der die Gitarre mehr mit Malz nach oben hält, als dass da kluge Töne da rauskommen. Das ist nicht so mein Ding.
Aber passt zur Musik?
Ja, ich glaube, ihr habt da alle mehr Spaß dran als ich. Manchmal bin ich vielleicht auch ein bisschen verklemmt oder verbohrt, ich weiß es nicht.
Na gut, wir lassen das mal offen und hören uns das erstmal an, oder?
Genau, der ist eigentlich auch sehr nischig unterwegs, hat auch einen großen Kultstatus in dieser ganzen Chiptune-Szene. Ich habe dir jetzt ein Album rausgesucht, das nennt sich Interrupt Request. Der Titel heißt IRQ 5 Sound Blaster. Also jetzt, es wird nicht leiser.
Cool.
Ich habe dir nicht so viel versprochen.
Jetzt bin ich nicht nur wach, jetzt fange ich an zu tanzen. Aber ehrlich, ich kann mir das super vorstellen, wie eine Gitarre und ein Schlagzeug da auf der Bühne perfekt mit funktionieren. Also versus rein vom Rechner. Weil in einer Live-Situation, ich finde ja immer, das Schwierige ist, Elektronik live zu präsentieren, sodass es lebendig wirkt.
Ja.
Und da könnte ich mir das super vorstellen, dass das gut funktioniert. Also es ist eher schade, wenn das dann vielleicht nicht irgendwie funktioniert, ne?
Mit dem Bass und dem Schlagzeug komme ich auch klar. Also vor allen Dingen, weil das Schlagzeug natürlich auch nochmal so ein bisschen was Satteres gibt. Aber der Gitarrist ist halt auch einfach, glaube ich, kein guter Gitarrist. Der fügt da nichts mehr hinzu, was, also ich finde, dann verliert es halt so ein bisschen diesen Charme. Ja, so dieses Selbstgeklöppelte, finde ich, geht da so ein bisschen verloren.
Wie ist denn die Anordnung auf der Bühne? Stehen die alle nebeneinander oder ist da irgendwie ein bisschen Interaktion zwischen denen? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ich habe den zweimal gesehen und habe es auch nicht immer so die beste Sicht gehabt. Ne? Also das Schlagzeug steht halt irgendwie rechts in der Ecke und links in der Ecke steht Mr. Master Boot Record himself am Bass mit einer tiefen Kapuze in die Stirn gezogen. Da kriegst du nicht viel mit. Tatsächlich ist dieser Gitarristendarsteller derjenige, der dann halt das rausreißen muss.
Okay, okay,
Ja,
okay.
vielleicht ist es auch einfach nur ein armes Schwein. Der hat halt so, weißt du, erinnerst dich an Europe, solche wirklich langen, geföhnten, welligen Haare, die er ununterbrochen schüttelt und dann die Gitarre am Hals so hochreißt und post und
Ah ja, okay. Er hat in der Kindheit zu viele Videos von Guns N' Roses gesehen.
vielleicht ist es auch einfach witzig und mir klemmt da so ein bisschen das Lachen im Arsch. Das kann auch sein.
Na gut, das kann ja auch kalkuliert sein. Also gerade auch diese
Ja,
Sache mit dem.
vielleicht muss ich es mir auch noch ein drittes Mal angucken und einfach ein bisschen locker lassen.
Aber auch die Sache mit der Kapuze, mehr Klischee geht ja nicht für jemanden, der irgendwie Sachen am Computer macht.
Ja, vor allen Dingen, weil er ja dann hinterher auch so nochmal rumspringt und auch mit den Leuten redet. Das habe ich ja dann auch bei dem Konzert von Igor so beobachtet, dass der durchaus ansprechbar ist, auch ohne Kapuze und so. Also, das wird schon so sein.
Den heiligen Schein irgendwann verloren hat, dann kann man sich auch wieder auf niedere Gefilde herablassen. Naja, aber musikalisch, also kann ich mir das super gut auch in der Live, vor allem in der Live-Situation, glaube ich, vorstellen, weil man da noch viel mehr Detail rausholen kann und wie du sagst, also gerade beim Schlagzeug auch so ein bisschen mehr Dynamik erzeugen, ein bisschen mehr Bums erzeugen.
Hat dazu diese Optiken dann auch noch auf der Bühne, ne, von so alten Computerspielen. Also das,
Ja.
ich sage ja immer, das klingt so ein bisschen wie Prince of Persia auf Speed, was er da so macht. Und ich finde gerade diese verkackten Klänge da, dieses Geklingel, dass das halt alles irgendwie zu diesem Charme mit beiträgt.
Naja, genau. Und deswegen denke ich auch, so als Kontrast zu klassischem Gitarren-Schlagzeug-Metal finde ich das eigentlich eine witzige Sache und vor allem in diesem Kontext Igor, glaube ich, auch super passend. Also da muss ich jetzt sagen, da finde ich die andere Band, auch wenn ich die sehr gut finde, vielleicht weniger passend zu einer Band wie Igor, wie ihn jetzt hier.
Das ist tatsächlich richtig. Also, weil, ne, man weiß es ja auch von Igor, der scheißt sich halt auch nicht. Und da passt dann halt so jemand, der so einen ähnlichen Humor ja offensichtlich auch hat, sehr gut dazu. Deswegen war ich auch so ein bisschen gespannt, weil es nicht bekannt gegeben wurde, was es für Vorbands gibt. Und war dann eigentlich, ja, ich war so versöhnt, weil die Band war halt gut, aber ja, für eine Igor-Vorband dann vielleicht ein bisschen zu gewöhnlich.
Da habe ich eine Frage an dich, weil du sagst, die Vorband war nicht bekannt. Wenn Vorbands bekannt sind, hörst du dir die vorher an oder lässt du dich komplett überraschen?
Naja, ich bin jetzt mehr dazu übergegangen, da vorher immer noch mal irgendwie reinzuhören, auch, um dann doch zu entscheiden, ob ich auch die erste hören will oder ob ich da nicht zu spät komme. Weil so nach der ersten Band hast du ja trotzdem immer noch mal so eine Klogang- und Bierholbewegung im Saal, wo ich denke, da kann man sich noch mal so ein bisschen reinwurschteln. Aber meistens stehe ich dann trotzdem von Anfang an da, weil man will ja auch nichts verpassen. Was ich noch sagen wollte an der Stelle, um da noch mal anzuschließen, ich weiß nicht, ob dir die Band Melt Banana was sagt.
Überhaupt nicht, ne.
Das ist so ein japanisches Noise-Projekt. Also da kann man ja vielleicht auch noch mal rein, die gehörten auch schon so. Deswegen dachte ich, vielleicht ist es dir irgendwie geläufig. Die gehörten auch zu seinen Vorbands.
Okay, ne, die werde ich mir nochmal anhören in der Recherche, weil ich nächste Woche Karten für Merzbow oder Merzbau, ich weiß immer nicht, wie man den ausspricht, hat. Das ist ja so der japanische Metal-Noise-Halbübergott. Ich habe das Gefühl, da gibt es eine Szene, die auch Dinge ins Extrem treibt. Also vielleicht.
Ja, und wenn nicht Japan wäre, dann, ne? Ich erzähle noch von einem anderen Konzertabend, weil da die Auswahl der Vorbands, glaube ich, ein bisschen in eine andere Richtung ging. Und zwar habe ich eine indische Heavy-Metal-Band gehört, die gerade ziemlich angesagt ist. Die nennt sich Bloody Wood. Und ich habe schon andere exotische, wenn du so willst, Metal-Bands gehört, die gerne dann auch mal Leute aus ihren eigenen Ländern oder aus der Region mitbringen. Das hatte die auch als erste Band und als zweites hatte die eine Band aus London.
Okay.
Und da ist es, glaube ich, tatsächlich so eine Situation gewesen, dass irgendjemand von der Plattenfirma gesagt hat, ja, haben wir eine junge, aufstrebende Band, nehmt die mal mit. Mhm. Wenn ich das so richtig einschätze, dann ist es bei beiden Bands so, dass die sehr auf Social Media aktiv sind, dass die Generation Z da gut anbindet und dass sie die deswegen mitgenommen haben.
Okay.
Hat mit Heavy Metal oder mit Pagan Metal oder mit irgendwie exotisch gar nichts zu tun. Und die waren richtig geil.
Okay.
Also ich stand da wie so ein Erdmenschen, hab mit allen verfügbaren Körperteilen gewackelt.
Also hören wir jetzt Popmusik oder wenn du sagst, das hat mit Heavy Metal nichts.
Nein, aber es ist halt, ja, das ist wieder schwer einzuordnen.
Na, dann mach's nicht, dann lass es uns einfach hören, das ist doch gut.
Wir hören's erst und ordnen dann. Also die Band heißt Calver Louise und der Song heißt Third Class Citizen.
Super, ich bin gespannt. The script is written in your car, not even toe. You're the spitter, still a glimpse of hope. But they kick you when you're down till you agree to the norm. When communication becomes a myth and common sense disappears, how can we ever get along if you treat those you deem inferior like third class citizens? Da brauchst du gar keine Kategorie, wenn es so gut ist, oder?
Also die haben ein Label draufgedrückt gekriegt, da steht Post-Hardcore drauf, damit könnte ich eigentlich auch leben.
Also ich habe das Gefühl, Post kann man überall ranstickern heutzutage.
Im Zweifelsfall ja. Es hat sich so viel überlebt.
Naja, das ist ja auch in gewisser Weise irgendwie spannend und cool, dass vor allem viele junge Bands sich da überhaupt nicht mehr drum scheren und viele Genres ineinander mischen, so wie es sich gerade richtig und gut anfühlt. Also ich finde es gut. Die Frage ist immer, also für mich bleibt es interessant, wenn das nicht beliebig ist. Ich weiß nicht, wie sind die live? Also halten die diese Energie und auch diesen Wechsel aus Spannung für eine längere Zeit durch?
Ja, unfassbar. Also ich war hinterher wirklich einmal komplett durchgeschwitzt. Also die sind nur zu dritt.
Okay.
Und die halten das wirklich hoch. Also ohne, dass die viel über die Bühne rennen, aber da ist so viel Energie auf dieser Bühne und diese Wechsel von diesen langsamen und schnellen und diese Frau mit ihrer Stimme und ihrer Ausstrahlung. Ja. Also das hat richtig Spaß gemacht. Also das ist wirklich eine Band, der würde ich hinterherreisen.
Sehr cool.
Und das ist nicht langweilig geworden, also überhaupt nicht.
Na, das ist ja das Thema so, ne? Wenn die das verinnerlichen und wenn die das gut durchhalten können, dann kann das viel Spaß machen. Ich habe aber leider auch schon, also vielleicht ein ähnliches Thema wie Vorbands ist für mich Festivals. Ich habe den Eindruck, dass auf Festivals nicht immer wirklich jemand gut kuratorisch hinschaut. Den Eindruck, dass da wirklich auch irgendwie viel anstrengendes oder viele Sachen sind, die nicht gut zueinander passen. Und dann habe ich häufig den Eindruck, dass du so Bands siehst, die versuchen, diese Aufmerksamkeit, die sie bekommen, dann auch zu nutzen und aber gar nicht die Energie haben, das über einen langen Zeitraum durchzuhalten.
Was ich wirklich schade fand, auch da haben wir uns eine CD gekauft mit Unterschriften, cool. Die geht nicht viel länger als eine halbe Stunde. Das ist richtig, richtig schade. Also das ist einfach auch irgendwie, da ist auch jeder Song dort ein Banger drauf. Ich hatte mir jetzt echt Schwierigkeiten, auch mich für irgendwas zu entscheiden.
Ja, das glaube ich. Naja, ich glaube, dieses Thema Länge von Alben oder EPs oder wie auch immer ist vielleicht sogar nochmal eine eigene Folge wert.
Ich weiß jetzt nicht, ob die professionell MusikerInnen sind oder ob die nebenbei noch irgendwo kennern gehen müssen. Und das eine schließt das andere ja auch nicht aus. Aber wenn man dann im Prinzip sagt, man hat halt jetzt 6 Songs geschrieben und das ist jetzt erstmal das, was wir sagen wollten, finde ich das auch völlig in Ordnung.
Ja.
Dann
ja.
zu sagen, na, dann machen wir dann halt jetzt ein Album draus und das ist halt das, was es für uns halt zurzeit gerade gibt.
Ja, völlig. Also ich habe ja auch schon viele gute halbstündige Alben gehört und erlebt.
Ich würde es mal der Vollständigkeit halber sagen, weil ich vorhin nur gesagt habe, die ist aus England, die Band, wird in London verortet, sind gar keine Engländer dabei. Also sie ist aus Venezuela. Der Schlagzeuger, meine ich mich zu erinnern, aus Neuseeland und dann haben wir noch einen Franzosen mit dabei. Also das ist halt auch so ein bisschen so, wie die Welt halt heute tickt. Dann treffen sich halt irgendwelche Leute und dann machen sie was zusammen.
Da habe ich mich nur gerade gefragt, als du gesagt hast, sie ist aus Venezuela. Gibt es anders als englischsprachige Titel von ihnen oder singt sie generell?
Nee, die singt auch teilweise auf Spanisch.
Okay, spannend.
Ich fand tatsächlich auch, dass es das getragen hat. Ne? Also auch selbst wenn du jetzt in eine indische Heavy-Metal-Band erwartest, die auch mit Trommlern auf der Bühne stehen und mit traditionellen Instrumenten. Ich finde überhaupt nicht, dass das abgekackt hat und dass da Leute gesagt haben, das passt nicht dazu.
Na, ich glaube, wenn die anfangen schon zu moschen und zu headbangen bei der Vorband und wie du sagst, wenn du schon nach der Vorband durchgeschwitzt bist, dann bist du auf jeden Fall warm. Dann ist das eine gute Warm-up-Übung für den Hauptakt.
Obwohl es sozusagen total anders war, aber irgendwo treffen sie vielleicht auch so diesen Zeitgeist.
Ja.
So dieses, wir machen es halt nicht so, wie wir es irgendwie die letzten 30 Jahre gemacht haben, sondern wir machen es mal anders.
Ja, und vielleicht ist das auch die Essenz, was eine Vorband können muss, so das Publikum irgendwie miteinander verbinden. Ne? Also dann ein Publikum, was vielleicht was Neues erwartet oder was erwartet, was sie von der Hauptband noch nicht kennt und aber trotzdem anschlussfähig ist für dieses Neue, was da kommt. Also vielleicht ist das gerade das Spannende an der Vorband, so ein bisschen den Raum zu öffnen für was Neues, was im Publikum noch nicht gehört hat und aber trotzdem das nicht zu verlieren, dass sie ja wegen einer Hauptband dahin gekommen sind.
Naja, das kommt, glaube ich, auch immer so ein bisschen darauf an, wie die Hauptband ihr Publikum einschätzt. Also ich erinnere mich, bei Judas Priest war es so gewesen, die hatten Uriah Heep und Saxon mit im Schlepptau gehabt. Da ist die Stoßrichtung eine komplett andere. Da war ich dann auch, naja, es war auch schweineheiß irgendwie gewesen da drin. Da waren, glaube ich, gefühlt 65 Grad bei 90% Luftfeuchtigkeit. Also da Sachsen habe ich mir dann auch gar nicht mehr angehört. Hm. Ich bin mit denen nicht groß geworden. Und es klang halt wie in den 70er Jahren. Und da habe ich gedacht, nee, eigentlich brauche ich das nicht. Wobei ja Judas Priest, muss man ja zugeben, eine Band ist, die es über die Jahre geschafft haben, immer irgendwie noch so am Zeitgeist ja trotzdem mit dran zu kleben.
Also sind wir, glaube ich, wieder an dieser offenen Frage, die wir für uns nicht beantworten können. Wer wählt die eigentlich aus? Ne? Wer sorgt dafür? Und vielleicht ist das der Grund, warum das so in beide Richtungen schwanken kann.
Naja, also ich denke tatsächlich, dass es auch vom Publikum abhängt. Also bei diesem Priest-Konzert, da habe ich zumindest den Durchschnitt nicht angehoben. Und aber, bei Igor, ja, geht so.
Aber willst du sagen, es ist ein Altersthema oder ein Thema, was Offenheit und irgendwie Überzeugungsfähigkeit angeht?
Gefühlt hängt das ja zusammen, zumindest wenn man versucht, die Menschheit über einen Kamm zu scheren, oder?
Ja, also ich schwierig.
Hab schon manchmal den Eindruck, dass viele ältere Leute schon das ganz gerne haben, wenn man ihnen was Vertrautes vorsetzt. Also mit Sicherheit nicht alle, bei weitem nicht. Aber so in der Masse könnte ich mir das schon vorstellen.
Ich würde nicht den Alterstopf aufmachen. Ich habe eher den Eindruck, dass das eine, vielleicht sogar eine genreabhängige, aber auf jeden Fall, also dass es abhängig davon ist, wie eine Band experimentiert. Also wenn ich eine Band habe wie Igor, die bekannt dafür ist, dass sie einfach in alle Richtungen ausschlägt, dann habe ich, also ist meine Vermutung, habe ich da auch ein Publikum, was da offen dafür ist, dass es in alle Richtungen gehen kann und demzufolge dann auch eine Vorband irgendwie mit dieser Offenheit begegnet. Und akzeptieren kann, dass das irgendwo ganz am Rande des eigenen Kosmos sein kann. Und wenn ich jetzt mal als Kontrastbeispiel eine Band wie, sag jetzt einfach mal Manowar nehme, wo Fans wissen, seit 40 Jahren oder wie auch immer, wie lange es die schon gibt, das bekomme ich. Und das wird nächstes Jahr noch genauso sein und es wird in 10 Jahren auch noch so ähnlich sein. Dann ist, glaube ich, die Offenheit geringer.
Wobei, also ich glaube, Manowar ist halt immer ein ganz schlechtes Beispiel, weil einfach dadurch, dass die halt für diesen einzig wahren Metal stehen und ich aber denke, welcher einzig wahre, ist es, glaube ich, auch so ein bisschen, dass das sicherlich auch nochmal so ein Typ Menschen anzieht, die halt gerne feste Schubladen haben.
Also ich habe ja jetzt bewusst versucht, einen Punkt zu machen mit einer Übertreibung, aber ich denke...
Ich weiß es auch nicht. Ich wäre ja jetzt meiner eigenen Generation irgendwie nicht vor den Koffer scheißen, aber ich habe schon den Eindruck, dass sozusagen der Publikumsschnitt bei Igor auch ein Stückchen jünger gewesen ist als bei Judas Priest zum Beispiel.
Also es gibt halt so Bands, wo ich den Eindruck habe, die trotz ihres Alters immer wieder es schaffen, auch ein junges Publikum anzuziehen. Und eine dieser Bands ist zum Beispiel Pentagram. Die sind eigentlich aus den 70ern und sind vom Stil her relativ nah an dem, was Black Sabbath auch noch hätte werden können. Also die kommen irgendwie aus einer ähnlichen Schule, aber da habe ich den Eindruck, die haben sich irgendwie stark weiterentwickelt und die sind so eine Band, wo viele junge Menschen, die eher progressiveren Metal und die eher frische Ideen bringen, trotzdem aufschauen dazu. Also die haben das nicht verloren, naja, das ist so ein Vorbild zu sein, ohne dass sie jetzt diese alte, angestaubte Band sind, sondern die haben immer noch sehr viel Energie. Aber ich weiß nicht, ob das vielleicht auch damit zusammenhängt, dass bei manchen Bands auch dann das Personal ab und zu mal durchtauscht.
Das ist wieder eine total spannende Sache für 5 extra Folgen. Also, naja, weißt du, die Purple, Mark 1, Mark 2, Mark 15, die immer irgendwie gut waren, egal wer da gerade an der Gitarre geschrubbt hat. King Crimson ist so eine Band, die viel durchgewechselt hat. Also, da bin ich mir gar nicht so sicher, ob es damit zusammenhängt. Vielleicht brauchst du da einfach nur so diesen Spirit, der das Ganze zusammenhält.
Ja, wahrscheinlich.
Aber weil du das sagtest, so eine Band aus der Zeit, die Leute mitnimmt oder auch nicht. Ich hatte das schon mal erzählt, dass ich das auf der Abschiedstour gewesen bin von Sepultura, die ja auch nach 40 Jahren, glaube ich, Schluss gemacht haben. Die ja trotzdem dadurch, dass die, da sind wir wieder dabei, viele Umbesetzungen hatten, zum Schluss ja mit Grayson Recruitment Man auch nochmal einen großartigen, sehr jungen, jazz-affinen Drummer sich reingenommen haben. Die habe ich gesehen auf ihrer Abschiedstour und zwar mit 2 Vorbands und eine davon war Obituary, die ja auch schon irgendwie hornalt sind und schon immer irgendwie da. Und die klangen auch genauso wie schon immer irgendwie da. Und ich fand das ganz, ganz schrecklich, weil ich gesagt habe, ja, das habe ich mir vor 30 Jahren mal angehört und fand's cool. Aber für mich hat sich die Welt weitergedreht und für euch nicht.
Ja.
Und dann gab es dort aber neben mir ganz viele Fans, die haben das total abgefeiert. Die waren gefühlt nur dafür da. Und dann kam eine zweite Band, die es zwar auch schon seit 2000 und ich glaube 9 gibt, die viel jünger ist, die auch ein bisschen mit Metalcore noch eine andere Richtung machen. Und da haben wir ganz schwer abgehottet und neben uns die gleichen Leute, die standen und sagten, hoffentlich hören sie bald auf.
Ja, dann da sind wir an dem Punkt, wo es dann auch subjektiv und persönlich wird, ne? Also wo man das vielleicht auch gar nicht mehr so einfach beantworten kann.
Naja, ich glaube, die Frage ist tatsächlich, mit welchen Erwartungen gehst du da hin? Also na klar habe ich auch gesagt, okay, ich habe Sepultura noch nie live gesehen, würde ich gerne einfach nochmal machen, bevor sie dann ganz von der Bühne verschwinden. Mal gucken, was es noch so hergibt, ne?
Ja.
Ich denke aber, dass da halt viele andere da gewesen sind, die dem dann auch hinterher geweint haben, dass das halt jetzt vorbei ist und
die
guten alten Zeiten nie wiederkommen.
Aber da bin ich wieder bei dem Punkt, wo ich das Gefühl habe, dass da schon auch sehr stark eine Rolle spielt, was eine Band eben über ihre Historie, für eine Varianz in dem, was sie macht, hat. Also es war jetzt zum Beispiel so, vor einigen Monaten hat AC/DC hier eine große Stadiontour in Australien gespielt und ich habe bewusst mir kein Ticket gekauft. Ich habe die vor vielen, vielen Jahren mal live gesehen und ich hatte den Eindruck, okay, also musikalisch ist da nichts Neues zu erwarten und bloß, damit ich mit schwitzenden älteren Männern nochmal tanzen kann, muss ich mir da kein Ticket für ein paar hundert Euro kaufen. Ich glaube, da gibt es aber ein paar andere Bands, wo man weiß, da ist nochmal was Neues zu erwarten oder da weiß man nicht von vornherein, worauf es hinauslaufen wird. Und ich glaube, das ist aus meiner Sicht das, was den großen Unterschied dann.
Deswegen habe ich dir auch die zweite Vorband von diesem Konzert mitgebracht.
Ja, perfekt.
Ich weiß gar nicht, ob du die schon mal gehört hast. Die Band ist aus der Ukraine. Wie gesagt, die spielen Metalcore und die heißen Ginger.
Du hast den Namen schon mal erwähnt, aber ich habe sie noch nicht gehört. Nein.
Dann spiele ich dir jetzt was vor, eine relativ neue Geschichte und die heißt Green Serpent.
Wow, super cool. Also, da musst du mir nochmal erzählen, wie die Band als Vorband funktioniert, weil ich fand die super komplex und interessant.
Frag ich mich auch.
Also, war jetzt im Kontrast zur Band vorher, ist mir das ein bisschen schwierig gefallen, das einzuordnen. Aber das war nicht auf demselben Konzert, oder?
Nee, das war nicht auf demselben Konzert. Also, okay. Wie gesagt, das Gerber Louise, das war vor Bloodywood gewesen, die selber noch nicht so riesengroß sind. Ja. Und Ginger hat vor Sepultura gespielt.
Ah, ja, genau.
Es ist tatsächlich auch so, dass Tatjana Schmeiluk, die Sängerin, eine dermaßen unfassbare Präsenz auch auf der Bühne hat, dass das schwierig ist. Ja. Für andere Leute dann damit zu halten. Also für Sepultura vielleicht nicht, weil die ja auch den Saal voller ihrer Fans hatten.
Ja, aber trotzdem, also eine super komplexe, super interessante Band. Jetzt vielleicht nicht so sehr tanzbar, weil man, wie hast du ganz am Anfang gesagt, man muss erstmal klar kriegen, was der Rhythmus da macht. Und das hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ne? Also, dass das wirklich eine sehr interessante, komplexe Band ist, vor allem was so den Schlagzeug und Rhythmus angeht. Mhm. Und auch diese Dynamik, also diese Wechsel sind nicht vorhersehbar und es ist nicht so, ist nicht kalkulierbar.
Ich habe sie gestern nochmal gesehen. Ah, cool. Und zwar als Headliner quasi, mit ihren eigenen zwei Vorbands, von denen die einen gar nicht so richtig gut waren und die anderen auch doch ganz gut.
Sehr gut.
ich sag doch, hier schließen sich viele Kreise. Und sie tragen das wirklich über den ganzen Abend. Und ja, das war ein bisschen schwierig mit der Zappelei, auch wenn ich jetzt einige von ihren Alben kenne und da sozusagen ein paar Klippen auch schon verinnerlicht habe. Da war es tatsächlich so gewesen, dass sich dort auch mitten im Saal ein riesengroßes Moshpit gebildet hat, was eigentlich auch den ganzen Abend mehr oder minder Bestand hatte.
Okay, krass.
Also ich habe dir jetzt schon ein eher freundlicheres Werk vorgespielt. Du hast ja gehört, wozu sie fähig ist.
Ja.
Das geht auch in schnell und noch lauter. Okay. Dann brauchst du da, glaube ich, kein Rhythmusgefühl. Dann ist einfach nur.
Aber das heißt, die haben mehrere Alben, die auch jeweils dann ein bisschen unterschiedlich, also eine Weiterentwicklung und eine musikalische Unterschiedlichkeit zeigen?
Ja, finde ich schon. Also man hört es schon. Die haben auch gar nicht mit Tatjana Schmeiluk als Sängerin angefangen. Die ist irgendwann dazugekommen, weil der Sänger ausgestiegen ist. Und da hat sich die Band dann schon nochmal sehr gewandelt, weil sie halt sehr besonders ist mit dem, was sie kann und auch wie sie es präsentiert. Doch schon. Und dann hatten sie, ich glaube, das ist jetzt zwei Alben her in neun. Oh. Ich habe die Geschichte so oft gehört, dass ich sie nicht weiß. Ich glaube, einen neuen Bassisten eingestellt. Und um den vorzustellen, haben sie einfach so einen Song produziert und so ein Live-Video hochgeladen. Und das ist einfach viral gegangen.
Ja, okay.
Einfach, weil das nennt sich Pisces, das Stück. Ich werde es auch in den Shownotes verlinken, weil es da viele Leute im Internet gibt, die darauf reagieren. Und weil du halt diesen Schockmoment hast, diese wirklich zarte Frau, die ganz normal singt, eine Band, die so ein bisschen leicht jazzy dazu spielt. Und irgendwann ist halt die Strophe zu Ende und der Refrain setzt ein.
Okay, krass.
Und dann spucken halt Menschen ihren Tee aus oder denken, sie verstehen die Welt nicht mehr und sagen, wo kommt das denn jetzt her? Da
fällt dir das Handy aus der Hand.
Genau.
Aber na, super spannend, also teile das gerne mal in den Shownotes. Ich bin da echt neugierig, mir das nochmal anzuhören. Ich muss ja zugeben, ich habe tatsächlich seit vielen Jahren keine Videos auch mehr gesehen. Also du teilst ja immer mal auch hier im Podcast ein Video zu einem Song mit dazu. Ich muss sagen, ich habe echt, aber das ist eine persönliche Sache, ich habe echt seit vielen, vielen Jahren sehe ich kaum Musikvideos. Ja, also weil Fernsehen für mich einfach schon lange kein Thema ist und ich irgendwie mir auf YouTube keine Musikvideos anschaue. Also wenn ich mir Musik anhören möchte und die auf YouTube konsumiere, dann höre ich mir eben die Musik an, aber irgendwie fesselt mich das nicht so sehr. Aber das ist was Persönliches. Aber ich bin trotzdem neugierig, das dann einfach auch nochmal mir anzuschauen.
Und hier war es so gewesen, also bei Ginger habe ich sowieso schon immer danach geguckt, spielen sie mal irgendwo. Die haben ja dann noch immer so Jahre, wo du nur auf Festivals findest und dann gehen sie erst wieder auf Tour. Und deswegen habe ich die auch zuerst als Vorband gehört.
Was mich an der Stelle nochmal interessiert, weil wir da gerade bei der Band hast du ja jetzt den direkten Vergleich zwischen Vorband und Hauptband. Wie ändert sich denn oder wer hat sich denn bei denen der Bühnenauftritt verändert? Also ich kann mir vorstellen, dass ihr als Vorband ja vielleicht nicht, ich sag mal in Anführungsstrichen, alles an Dekorationen mit auf die Bühne nehmen, was sie vielleicht sonst auf der Bühne haben oder alles an visuellen Elementen auf der Bühne haben. Also gibt es da nochmal einen deutlichen Unterschied?
Ich kann es dir leider gar nicht sagen, das habe ich nicht mehr abgespeichert. Also ich habe sie damals im Haus Auensee vom Balkon gesehen, was ich nie wieder mache, weil es da oben einfach nur kacke klingt, okay. Weil irgendwie die Tontechniker nicht daran denken, dass man halt bestimmte Dinge, wenn man einen Balkon voller Leute hat, auch nach oben abstrahlen muss.
Ja, ja.
Es war echt nicht schön gewesen und du bist ja trotzdem auch noch weit weg, also von daher habe ich einen ganz anderen Eindruck von dem Konzert damals, als ich es gestern hatte, weil ich näher dran gewesen bin.
Ja.
Also sie hatten gestern so einen Aufbau gehabt fürs Schlagzeug, rechts und links auch noch, wo sozusagen hinterm Schlagzeug und auch auf diesen Aufbauten nochmal Videos gezeigt wurden. Und ich kann dir das jetzt nicht sagen, ob die das damals auch hatten. Ich weiß nur, sie hatte damals so ein kleines Extra-Podest, also ich würde jetzt sagen eine doppelte Bierbank gehabt, wo sie immer wieder auch draufgestiegen ist, weil sie auch sehr klein und schmal ist, um noch ein Stück hochzukommen. Also sie hat schon den Raum eingenommen, trotzdem. Ja. Aber wie gesagt, also die visuelle Umsetzung kann ich mich nicht mehr wirklich erinnern.
Okay. Was ich mich ja manchmal frage, wenn so eine Hauptband mit Vorbands auf Tour geht, ob die sich die auch dann mal anschauen. Also sicher nicht jeden Abend, ne? Wenn die jetzt irgendwie, weiß nicht, 20 Gigs spielen, dann wissen die ja schon, was kommt. Aber ob die sich in den ersten Konzerten das auch dann nochmal im Publikum selber anschauen.
Naja, weiß ich nicht, ob das heute noch so ist, dass die Bands dann irgendwie ihre Nase rausstecken, ohne dass dir dann jemand das Handy in die Fresse hält und dich filmt. Keine Ahnung. Hängt vielleicht auch davon ab, an welchen Status du da als Band erreicht hast.
Naja, aber ich sag mal, wenn du jetzt irgendwie der Schlagzeuger von einigermaßen bekannten Metalband bist, bist du vielleicht jetzt nicht immer von jedem gleich zu erkennen, oder?
Ja, das mag sein. Mir fällt da ein, die Autobiografie von Rob Halford erzählt da so eine Geschichte. Die haben, ich meine, es war AC/DC supported in ihren ganz jungen Jahren und wurden dann irgendwie von AC/DC mal angesprochen, weil die sind halt immer wieder nach Hause gefahren. Es war halt eine England-Tour und die sind danach halt nach Hause gefahren wegen Kohle und so. Und irgendwann muss wohl Bon Scott auf sie zugekommen sein und gesagt hat, you guys don't like us. Weil sie halt irgendwie, und dann haben sie ihnen erklärt, dass nee, wir fahren halt Häme. Und dann haben sie gesagt, das geht ja gar nicht. Also das ist mir
in dem Zusammenhang doch irgendwie. AC/DC hatte quasi erwartet, dass die zum Konzert bleiben.
Nee, dass die nach dem Konzert mit denen noch wegzischen oder so.
Alles klar. Ja, spannend.
Also wenn es gut läuft, dann macht man das ja, glaube ich, auch, oder so unter Kollegen. Also jetzt weiß ich nicht, jetzt nicht nur wegen Alkohol, sondern einfach, also was mir halt immer mehr auffällt, ist, dass sozusagen die Bands, ja dann auch, also die erste Band weist halt auf die zweite hin, freut euch auf die nach uns spielen und dann weist halt die zweite Band auf den Hauptakt hin. Und der Hauptakt bedankt sich halt auch nochmal ganz brav bei seinen Vorbands und sagt, wir waren total froh, dass die da waren. Also das man ja schon, ne?
Ja, ich finde, das ist ja das Mindeste, was ich eher so beobachte, wenn ich zu Konzerten von kleineren Bands gehe. Also sagen wir mal so Größenordnung, das Publikum vielleicht maximal 500 Leute groß ist. Dann habe ich eher auch den Eindruck, dass da eben auch so dieser kollegiale Austausch viel stärker ist. Also dass du dann halt tatsächlich mal jemanden von einer anderen Band im Publikum siehst oder dass du siehst, dass sie sich nochmal unterhalten und einfach zusammen da sind. Und jetzt nicht einfach, also so dieses, wir haben dann einen Backstage und wir verschwinden im Backstage. Habe ich so den Eindruck, das ist dann eher ja nochmal eine Stufe bei noch größeren Bands, aber so bei, es gibt so ein gewisses Level an kleineren Bands, die ja deswegen trotzdem irgendwie eine gewisse vielleicht lokale Bekanntheit haben. Und, also ich sehe das hier in Australien ganz häufig, hier sind typische Konzerträume ja vielleicht maximal 500 Leute groß, wenn es nicht gerade wirklich große Sachen sind. Und da gibt es viele Bands, die durchs ganze Land touren oder die vielleicht auch aus Großbritannien kommen und hier touren, die einfach noch so klein sind, dass sie dann mit allen Vorbands und mit allen lokalen MusikerInnen da irgendwie einen Austausch haben und dass du das auch als Publikum siehst und dass es da nicht so ein Abschotten ist. Mir ist schon klar, dass das ab einer gewissen Größe dann vielleicht nicht mehr möglich ist. Aber da ist, also da wird noch viel mehr gemacht als dieses einfach nur, wir bedanken uns, sondern die haben da einen echten kollegialen Austausch miteinander.
Also das denkt man ja auch, dass Leute Musik machen, weil sie Spaß dran haben.
Ja, völlig, völlig. Und dass sie auch halt untereinander interessiert sind. Also ich gehe immer davon aus, dass MusikerInnen auch selber KonzertgeherInnen sind.
Aber weißt du, es gibt ja durchaus auch Bands, die konsequent auf Vorbands verzichten.
Habe ich auch schon erlebt. Mir fällt aber gerade niemand ein, wo ich das weiß, dass sie auch da irgendwie sehr explizit drüber sind. Aber ja, ist mir auch schon untergekommen. Und finde ich auch gar nicht so unangenehm, muss ich sagen.
Na, wo es mir jetzt hängen geblieben wäre, wäre Leiber.
Stimmt.
Und Kraftwerk.
Ja gut, aber Kraftwerk sind halt ganz... ist einfach... ich meine, wen sollten die als Vorband haben? Heutzutage würden die vielleicht ein AI-Act als Vorband haben. Das wäre quasi so auf dem Level des Ertragbaren. Eine perfekte Maschine, ein perfekter Roboter.
Ja, bei Leibach glaube ich auch ein bisschen schwierig, also weil da vielleicht auch wirklich kaum was ranpasst.
Aber ehrlich, also da habe ich so den Eindruck, da wird es eine Menge, also die sind ja an so einer Schnittstelle aus sehr experimenteller Musik und ich würde mal sagen, nicht Mainstream-Musik, aber zumindest mal eine Musik, die zugänglicher ist für eine Menge Leute, weil sie ja auch viel mit Satire spielen, weil sie viel mit Überhöhung und Übertreibung spielen und viele Elemente aus in Anführungsstrichen klassische Rockmusik nehmen und damit spielen. Und ich würde schon, gerade aus dem experimentellen Bereich, sehen, dass es da einige KünstlerInnen gibt, die da interessant sein könnten und wo es auch definitiv ein Publikum gibt, was dafür offen ist.
Also das glaube ich auch, aber ich habe immer so den Eindruck, dass halt so ein Leibach-Konzert auch so ein durchstrukturiertes Gesamtkunstwerk ist, wo du am Ende auch nochmal sauber einen in die Fresse kriegst. Da weiß ich gar nicht, ob die das dann wollen, dass da vorher halt jemand, was weiß ich, die Stimmung in diese oder jene Richtung schiebt.
Na gut, also das ist ja nachvollziehbar. Da sind wir dann wieder eher bei, ich sag mal in Anführungsstrichen, klassischer Musik oder Hochkultur, wo das ja auch so sehr definiert ist, wo es das eine Werk gibt und das wird an diesem Abend präsentiert und da gibt es keinen Abschweifen.
Wobei das hier auch witzig wäre, ne?
Meinst du eine Vorband im klassischen Konzert?
Ja, warum nicht?
Der scheint kein gängiges Konzept nicht, ne? zu sein. Aber während du das erzählt hast, ist mir noch eingefallen, ich war vor einigen Monaten bei Ryoji Ikeda, einem Minimal-Elektro-Künstler aus Japan. Und da war das auch genau so. Also da gab es auch keine Vorband, sondern der Saal war voll, der hat sich gefüllt. Es war lautes Plappern, irgendwann ging einfach das Licht aus. Du hast ganz im Schatten irgendwie gesehen, wie eine dunkle Gestalt in die Mitte der Bühne tritt, an einen Laptop ran. Dann hatte ich das Licht komplett überfahren, weil da eine sehr krasse generierte visuelle Show hat. Und er hat dann, ich weiß nicht, eine Stunde gespielt und dann ging das Licht aus, sehen, dass er wieder von der Bühne gegangen ist und das war's. Er hat nicht geredet zwischendrin, es gab keine Vorband. Okay. Es war einfach, nimm das oder, also es sind auch viele Menschen zwischendrin schon wieder gegangen, weil das einfach also visuell sehr, also ich hatte leider keine Sonnenbrille dabei, aber es hat sich angefühlt wie so ein Sturm aus Digitalem, der so auf dich einprasselt, sehr, also stroboskopartiges Licht von einer riesigen LED-Wand, die da auf dich einprasseln und dann eben musikalisch so ein Sturm dazu, genau, aber der hat das auch sehr unter diesem Begriff, das ist das Werk, ertragt es und dann geht nach Hause. Das hat das kommuniziert.
Ertragt es, ja, tatsächlich.
Ja. Also das kann man auch schlecht in Worte fassen. Also das ist so eine Erfahrung. Da wird es mir auch sehr schwer fallen, da eine Vorband dafür zu finden.
Ja, weil du, glaube ich, dann dem Werk auch die Schwere nimmst oder die Bedeutung nimmst, da so ein Einheizer vorne dran ist.
Na klar, na klar. Ja, auch den Kontrast.
Ich würde dir so auf dem Heimweg quasi noch eine Geschichte mitgeben. Ich habe, vor vielen Jahren gab es ja zum Stadtfest in Zwickau noch das Gasometer-Warm-up, wo sozusagen Bands aus dem Bandwettbewerb gespielt haben und dann so ein richtiger Act, der tatsächlich Geld gekostet hat, den man auch kannte. Und ich meine, in dem einen Jahr war es Umf, die gespielt haben.
Kenne ich, hab ich eine Meinung dazu, aber die müssen wir jetzt nicht.
Ja, deswegen spielen wir jetzt auch nichts von Umf. Die hatte eine lokale Vorband gehabt.
Okay.
Und das spiele ich dir jetzt vor.
Sehr schön.
An, ich muss euch nicht vorstellen.
Ich kann mich tatsächlich nicht an den Namen der Band erinnern. Also irgendwie kommt es mir bekannt vor. Ich muss aber auch zugeben, dass ich das Gefühl habe, das ist so ein bestimmter Sound. Also ich sehe, wie die gut zu Umf passen, weil das so ein bestimmter Sound, den ich irgendwie, ich sag mal in Anführungsstrichen, den frühen 2000ern zuordne. Dass es da irgendwie eine Menge Bands gab, die irgendwie ähnliche Sachen gemacht haben. Aber kannst du es vielleicht nochmal auflösen?
Ja, das ist Disillusion.
Echt?
Echt.
Okay, krass. Also das hätte ich nicht, habe ich auch stimmlich nicht wiedererkannt, muss ich sagen. Also weil die Stimme, das was ich meine mit dem Sound, also irgendwie die sagen wir mal, das sehr eng gemischte, so dass man sehr wenig, es hat ja wenig Dynamik im Mix, man hört irgendwie sehr wenige Sachen raus. Und diese komische, ich weiß gar nicht, wie man diesen Effekt mit der Stimme erzeugt, so als würde man irgendwie ein ganz schlechtes Mikrofon reinsprechen. Das ist halt sowas, was ich so typisch in diese Kategorie irgendwie Anfang der 2000er einordnen würde, weil das da irgendwie ganz viele Bands so gemacht haben.
Also erstens, man vergisst ja immer, dass Disillusion gar keine richtige Leipziger Band ist, sondern mal in Zwickau angefangen hat. Von daher haben die halt dort einfach gespielt, schon als eine Band, die einen Namen hatte. Aber ich meine, das, was du jetzt gehört hast, Black Sea, das stammt vom Album Gloria. Die hatten damals neben den ganzen kleineren Sachen erstmal nur Back to Times of Splendor draußen gehabt, wovon ich aber jetzt nichts spielen wollte, weil die halt so irre lang sind und auch, Andy Schmidt ist ja so ein Geschichtenerzähler, ne? Die brauchen ja so sehr lang, bis sie sich aufbauen und so ihren Charme ausbreiten. Ja. Deswegen hatte ich mich mit meinem Kind besprochen, ich sag, was spielen wir denn dazu? Und wir waren beide der Meinung, dass Black Sea so dieser Banger ist, der auch einfach so ein bisschen Luft unter den Arsch bringt. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir nicht das letzte Mal über Disillusion reden, weil so als Ultra-Fan wäre mir das jetzt ehrlich gesagt hier so kurz vor Schnapp ab von einer Vorband-Folge zu wenig gewesen. Aber die kannte ich damals auch schon. Da hat mich ein Kollege angefixt. Markus, wenn du das hörst, ich bin dir für ewig dankbar dafür. Deswegen war ich eigentlich auch dort und es klang erbärmlich schlimm, also von der Beschallung her auf dem Markt. Das wurde dann tatsächlich besser, aber es war einfach, also fand ich für mich mit Abstand die interessantere Band gewesen.
Ja, also ich kenne ja Disillusion durch dich zum Glück und kann mir auch vorstellen, dass die auch damals live schon viel, viel interessanter waren. Kannst du vielleicht einordnen, wie die damals live waren? Also war das schon dieselbe Besetzung und hatten die schon annähernd die Qualität, die sie dann später entwickelt haben? Oder war das dann noch sehr, sehr im Anfangsstadium?
Naja, nicht sehr im Anfangsstadion, aber die haben lange gar nicht so viel Wert auf Live-Auftritte gelegt. Okay. Also die hatten wir eher selten gesehen tatsächlich. Und die Musiker haben schon teilweise ganz schön durchgewechselt. Aber es ist auch eine lange Zeit, wo es die schon gibt. Also von daher war das schon alles ein bisschen anders gewesen. Und sie haben jetzt, glaube ich, schon auch mehr Routine als früher. Aber ich überlege gerade, weil ich wollte gerade Bühnenpräsenz sagen, ob sich da auch was geändert hat. Aber naja, es ist halt, das war damals auch ein Open-Air-Auftritt gewesen. Und im Club, wenn du da nahe dran bist, hast du eh nochmal ein anderes Gefühl den Leuten gegenüber.
Aber kannst du nochmal zeitlich einordnen, A, wann dieser Auftritt war und B, wann diese Aufnahme stattgefunden hat?
Wann der Auftritt war, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Da müsste ich jetzt gefühlt zurückgehen. Also es war später als 2010 und das war früher als 2016. Also irgendwo so dazwischen war das, glaube ich, gewesen. Da gab es die schon ziemlich lang, weil die haben ja so als... Ich weiß nicht, ob sie als Schülerband angefangen haben, aber in diesem Umfeld, 94 haben die sich schon gegründet.
Okay, krass. Okay, das war mir nicht bewusst, dass sie sich schon so zeitig gegründet haben, ja.
Und dann hat es ja eine ganze Weile gedauert. Also 2004 kam Back to Times of Splendor raus. Du erinnerst dich, dass wir das Konzert gehört haben, 20 Jahre Back to Times of Splendor.
Ja. Also ich kenne auch das Album oder die EP. Da erinnere ich mich sehr gut dran.
Gloria kam dann schon 2006 raus und dann hat es lang gedauert, bis das Album Nummer 3 rausgekommen ist, nämlich erst 2019. Und das Ding ist gewesen, dass Back to Times of Splendor, das hat ja diese sehr langen Songs drinne, die eine lange Geschichte erzählen, wo du irgendwie anfängst zu headbangen und auf einmal fragst du dich, warum ist denn das jetzt so getragen und wie sind wir da hingekommen? Und Gloria war ja ganz anders. Das hat ja tatsächlich eher so diese kurzen Stücke drinne, jetzt so wie halt jetzt The Black Sea, wo du sagst, das ist eine gefühlt normale Länge und es war auch, klang total anders. Okay. Und die Kritik war ja komplett aus dem Häuschen, weil sie das so für sich teilweise gar nicht einordnen konnten, ne? Weil wenn man mit so sehr hoch einsteigt und dann was völlig anderes macht, dann weiß man ja gar nicht, was man davon jetzt halten soll.
Na, vielleicht ist das für mich dann nochmal der Einstieg zu sagen, dann muss ich mir tatsächlich die Gloria nochmal anhören, weil ich habe, als wir damals beim Konzert waren, die Back to the Times of Splendor angehört und ich habe die letzten aktuelleren Alben gehört, aber ich glaube, ich habe Gloria wahrscheinlich nie, entweder nie im Ganzen oder gar nicht gehört. Das muss ich mir nochmal genauer anschauen. Aber ich habe noch eine Frage für dich. Mhm. Weil wir jetzt so ein bisschen gegens Ende dieser Folge kommen. Es gibt ja das Konzept der Vorband, aber gibt es eigentlich das Konzept der Nachband? Also so eine Band für den Cooldown?
Naja, als wir gestern rausgepurzelt sind aus dieser Location, da standen schon Leute rum, die wollten dich da irgendwo reinzerren, dass du quasi zum Nachglühen gehst. Weiß ich nicht, ob die dann dort noch Musik und Mucke hatten, aber also für mich wäre es vielleicht gar nichts. Ich unterhalte mich dann sehr, sehr gerne, sehr angeregt hinterher drüber, was ich da gerade erlebt habe, aber ich wüsste nicht, ob ich dann mir noch was anhören wollte. Ist es bei dir anders?
Ich habe mich das, also gerade, die Frage ist mir gerade erst gekommen. Ich habe mich das bei, ich sag mal in Anführungsstrichen, Rockkonzerten noch nie gefragt, aber aus dem Elektrobereich, da ist es ja sehr üblich, dass es vielleicht irgendwie die eine DJ oder den einen DJ gibt, der als Haupteck plant ist und der dann irgendwann sein Set hat und danach findet auf jeden Fall immer mal noch ein Set statt. Also schleicht dann so langsam aus, weißt du hast dann irgendwie auch die Menge der Leute, die erreicht irgendwann so einen Peak und dann schleicht es so langsam wieder aus. Also so aus diesem Bereich kenne ich das, dass es da vielleicht einen Höhepunkt gibt, der irgendwo in der Mitte liegt und wo es erstmal DJs gibt, die so ein bisschen da aufbauen und dann fließt es aber alles so. Da gibt es nicht so diese Unterbrechung und deswegen ist mir die Frage gerade in den Sinn gekommen.
Naja, ich glaube, das ist so ein anderes Konzept, weil du da, glaube ich, auch mit einem anderen Ziel hingehst, weil du gehst ja dann im Grunde genommen, glaube ich, hin, um den ganzen Abend zu tanzen und nicht um dir das anzuhören, oder?
Ja, völlig, völlig. Also du hast da schon recht, klar.
Ja, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das ist, ich komme da, glaube ich, gerade schlecht aus meiner Gewohnheit raus. Aber es ist ja tatsächlich so, wenn du bei irgendwelchen Tanzveranstaltungen bist, irgendwann gehst du halt, wenn du merkst, jetzt ist der nächste DJ, der legt irgendwas auf, was nicht mehr so deins ist und ach, ja, auf die Uhr. Ne?
Na gut, aber gleichzeitig, also so dieses Aufbauen von Spannung und dann irgendwie auch wieder abbauen, das hat man ja in anderen Bereichen auch. Also selbst ein Album folgt ja irgendwie mehr oder weniger so einer Logik. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht immer klassisch als Intro und Outro gelabelt ist, aber hat ja auch irgendwie zumindest eine Dramaturgie, ob die jetzt nur auf einen Höhepunkt zuläuft oder nicht. Ne? Das kann ja dann sehr unterschiedlich sein. Aber das Konzept ist ja eigentlich nicht so unterschiedlich. Nur eben ist es scheinbar im Konzertbereich eher so, da gibt es nur eine Rampe nach oben und dann ist Schluss. Und dann gibt es vielleicht eine Dramaturgie in den einzelnen Konzerten, die einzelnen Bands spielen. Aber so über den gesamten Abend gibt es da, finde ich, diese Struktur nicht so. Ne?
Am Ende gibt es, glaube ich, zwei unterschiedliche Arten, zur Musik zu gehen, also zur Live-Musik zu gehen. Entweder du hast halt irgendeine Band, die du hören willst und nimmst dafür in Kauf, dass noch was anderes spielt, dann ist halt die Band der krönende Abschluss.
Ja.
Weil sonst würden sie alle weglaufen und sie hätten das Geld umsonst für die Bands ausgegeben. Ne? Oder du gehst halt irgendwo hin und sagst, ja, ich weiß, es spielen irgendwelche Bands und guck mal, was da dabei ist.
Ja gut, das ist dann das Festival-Thema sozusagen. Ne?
Ja, aber selbst die haben ja Headliner, ne?
Ja, aber ich glaube, da ist es viel verbreiteter, dass Menschen auch hingehen, um andere Bands als nur die Headliner zu sehen. Also, dass sie sagen, okay, ich habe da vielleicht so die zwei, drei Bands, die wollte ich schon immer mal sehen und die sind jetzt eben gerade im Rahmen des Festivals da und der Headliner interessiert mich überhaupt nicht. Das ist ja, glaube ich, da ein bisschen verbreiteter als in diesem Bereich Vorband, Hauptband.
Ja, ne, das bietet sich ja auch an. Ich meine, also mal abgesehen davon, dass du ja einen Arsch voll Geld für so ein Wochenende bezahlst, sind die ja dann einfach auch da und dann hast du ja tatsächlich die Gelegenheit, mal Sachen zu sehen, die du dir sonst vielleicht nicht angeguckt hättest, weil du sie nicht kennst oder weil du sie unterschätzt hast.
Genau, völlig.
Aber es ist ja trotzdem so aufgebaut. Es ist ja nicht so, dass das, was weiß ich, dann irgendwie 20 Uhr der Überflieger spielt und danach kommen nur noch Leute, wo man sagt, naja, die könnten auch einen Saal. Also ich habe das tatsächlich erlebt, aber das war nicht so geplant. Ich habe einmal erlebt in Belgien zum Bluesfestival, wie Mr. Ray Charles das Zelt leer gespielt hat, weil der so Jazz-Geklimper-Zeug gemacht hat und die Leute alle noch abhotten wollten. aber ich bin mir ganz sicher, dass das nicht der Plan war.
Ja, ja, ja. Nee, da gibt's schon einen fundamentalen Unterschied. Aber vielleicht ist es auch okay so. Das, wie gesagt, es war nur eine Frage, die mir jetzt so gegen Ende noch eingefallen ist, warum das eigentlich so ist, auch wenn die sich vielleicht jetzt nicht abschließend beantworten lässt.
Ja, wir haben ja auch die Frage nicht beantwortet, was eine Band zur Vorband macht. Ne? Also von daher bleiben wir ja bei unserem üblichen, die Welt ist bunt, nimm's hin.
Ja, schreibt's in die Kommentare. Ich weiß gar nicht, ob es sie gibt bei uns, aber das sagen ja Menschen immer. Also.
Ja, nein. Ja, gibt's nein bei uns nicht. Und ich glaube, wir haben ja eine Glocke, weiß ich nicht.
Wahrscheinlich auch nicht. Ist auch egal. Na schön, Sarah, war das so in etwa das, was du mir erzählen wolltest? Oder habe ich dich jetzt hier schon Richtung Ende gebracht, obwohl du noch gar nicht zum Ende kommen wolltest?
Ich glaube, es war schon viel mehr, als ich eigentlich erzählen wollte, aber das ist doch das Schöne an unseren Gesprächen.
Sehr schön, sehr schön. Ich danke dir wirklich. Da war wieder, also du hast es sehr gut beschrieben, Blumenstrauß, das trifft sehr gut, auch mit so ein paar dissonanten Sachen, aber das finde ich sehr gut. Das muss ja nicht immer harmonisch sein, obwohl das beim Blumenstrauß häufig so ist.
Sehr gefreut, dass ich dich bedröhnen durfte.
Und ich bin auf jeden Fall auf diese Shownotes gespannt, weil ich denke, da gibt es so die eine oder andere Band, wo ich gerne nochmal ein bisschen nachforschen möchte.
Ja, ich glaube, die wären auch bunt.
Sehr schön, Sarah, ich danke dir vielmals.
Es hat mich total gefreut. Lasst es euch alle gut gehen.
Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.